Ja, vielen Dank für die Einladung und für die netten Begrüßungsworte. Man wird dann etwas rot, wenn man nochmal so auf 30 Jahre zurückschaut, was man schon alles gemacht hat. Ja, ich bin Pflegeberater, Intensivbereich Ost, habe hier sehr viele verschiedene Aufgaben, aber seit vielen, vielen Jahren ist die Angehörigenbetreuung ein ganz großes Thema, was mich begleitet, und wir haben verschiedenste Projekte auch umgesetzt, zum Beispiel die angehörigenorientierte Intensivstation, wo man einfach für Angehörige sehr viel machen kann oder schauen kann, was man für die Angehörigen machen, und darum bin ich offensichtlich ein gewisser Experte geworden. Aber wir haben den ganzen Tag jetzt über den selbstbestimmten Patienten gesprochen, und jetzt am Abend ist es soweit, der Patient ist nicht mehr selbstbestimmt. Er liegt bei uns auf der ICU, also auf der Intensivstation, und kann seinen Willen jetzt selbst nicht mehr äußern. Das heißt, wir können den Patienten jetzt nicht mehr fragen. Wir können unsere Patienten jetzt nicht mehr fragen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Wir können nicht fragen oder erzählen, oder was unserer Einschätzung nach jetzt noch sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist, was wir ihm anbieten können. Wir können auch nicht mitteilen, nützen Sie vielleicht Ihre Zeit für Sachen, die Sie noch erledigen wollen. Das können wir den Patienten, die bei uns auf der Intensivstation an Apparaten hängen, Gott sei Dank sind das nicht immer alle, aber ein Großteil, können wir das nicht mehr sagen. Das heißt aber für uns andererseits, wenn die Patienten sich dahingehend jetzt nicht mehr äußern können, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Wie weit gehen wir intensivmedizinisch in der Behandlung? Was ist noch möglich, was ist noch sinnvoll? Eine Patientenverfügung, haben wir schon gehört, die kann uns helfen, eine Vorsorgevollmacht kann uns helfen, aber das ist sehr marginal vorhanden und auch nicht immer ganz einfach, so wie Patientenverfügungen manchmal formuliert sind: ich möchte nicht leiden. Ja, das möchte ich auch nicht, aber hilft mir das jetzt in meiner Arbeit auf der Station? Also Sie sehen schon, ich versuche das jetzt sehr praxisorientiert zu machen und versuche dann auch hier mit zwei Geschichten, die ich persönlich erlebt habe auf der ICU, diese Praxisrelevanz von dem herauszuarbeiten. Also es ändert nichts daran, wir müssen die Entscheidungen treffen. Und wir greifen natürlich auf jede Ressource zurück, auf jede Information, die wir bekommen können. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht haben wir gehört, oft ein bisschen schwierig, dann ist der mutmaßliche Patientenwille das nächste. Wer kann das besser wissen als die Angehörigen? Das heißt, wir fragen die Angehörigen. Wie gesagt, ich möchte es an zwei Geschichten jetzt dann ein bisschen darstellen, wie das ab und zu ablaufen kann. Es ist aber nicht immer eine Hilfe, wenn man Angehörige fragt. Es kann eigentlich genau auch das Gegenteil bewirkt werden, dass man in eine ganz andere Richtung vielleicht auch marschiert. Es kann sein, dass viele Meinungen aufeinanderprallen. Es ist alles möglich, wenn man mit Angehörigen spricht. Wie gesagt, ich möchte das jetzt mit zwei Geschichten erläutern. Die erste Geschichte ist eine 79-jährige Dame, die eigentlich gut benannt war, alleine lebt, hat 4 Kinder, die leben in Wien, Graz und in Linz, haben einen guten Kontakt mit ihr. Es läuft an und für sie gut, sie ist alleinstehend, weil der Gatte schon vor einigen Jahren verstorben ist. Die Dame hat leider ein akutes Abdomen erlitten, ist dann operiert worden im AKH, ist dann aufgrund von Komplikationen auf die Intensivstation gekommen und hat leider in diesem 14-tagigen Aufenthalt viele, viele weitere Komplikationen erlitten, wie es manchmal leider so ist. Wir haben uns müssen überlegen, wie gehen wir weiter, wie weit eskaliert die Intensivmedizin noch sinnvollerweise. Hat sie eine bestimmte Lebensqualität, die sie noch erreichen kann? Wie ist die Versorgung zu Hause? Wir sind prinzipiell sehr offen mit diesen Themen, auch gegenüber den Angehörigen. Und wir haben natürlich die 4 Kinder, die sind abwechselnd gekommen, auf der Station darüber informiert, was einfach Sache ist. Und wollten den mutmaßlichen Patientenwillen erfahren. Das erste Kind, eine Tochter, sie will unter gar keinen Umständen ein Pflegefall werden. Wenn das der Fall ist oder Fall sein sollte, bitte die Maschinen abdrehen, sie wollte nie leiden. Ganz klare Aussage. Das zweite Kind, ein Sohn, ja, es ist in der letzten Zeit schon ein bisschen schwieriger zu Hause gewesen, aber sie hatte eine gute Lebensqualität, sie hatte Spaß im Leben und eigentlich wäre es schön, wenn wir wieder dort hinkommen, wo wir vielleicht waren. Auch gut. Das dritte Kind, es muss alles gemacht werden. Die Mutter muss überleben. Sie will das sicherlich auch. Wir sind verpflichtet sogar, dass wir alles Mögliche machen, dass die Mutter überlebt. Und das Kind Nummer 4, eine Tochter wieder, ich habe überhaupt keine Ahnung, was meine Mutter wollte in dieser Situation. Also wir haben eine Patientin, wir haben 4 Kinder und wir haben 4 sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Wie man sich vorstellen kann, das hilft uns jetzt auch nicht unbedingt viel weiter. Die zweite Geschichte, die ich bringen möchte, ein relativ junger Mann, 35 Jahre alt, ist auf einer Familienfeier tragischerweise zum Reanimieren gewesen. So wie die Erzählungen waren, ist die Rettungskette, die Reanimation nicht optimal abgelaufen und es war zu befürchten, dass dieser junge Mann aufgrund seiner Reanimation doch ein schlechtes Outcome haben wird. Der Patient ist zu uns auf die Intensivstation gekommen, der wurde betreut, 3-4 Wochen ungefähr. Es wurden die neurologischen Befunde erhoben und es hat sich relativ rasch gezeigt, dass das Outcome neurologisch wirklich schlecht ist. Auch hier sind wir wieder relativ offen oder sehr offen mit der Familie, eine sehr große Familie, damit umgegangen haben, regelmäßig Bruder, Vater, Mutter, Schwester darüber informiert, was der Stand der Dinge ist. Und nach einer gewissen Zeit, wo alle Befunde zusammengetragen worden sind, hat sich das Behandlungsteam zusammengesetzt und hat gesagt, okay, wir machen keine weitere Therapie-Eskalation, wir ziehen uns zurück und lassen dem Sterbeprozess ihren Lauf. Auch das wurde ganz klar so formuliert, den Angehörigen. Wir hatten immer eine sehr gute Gesprächsbasis, wir konnten mit denen reden, sie haben sich Zeit genommen, sie waren natürlich todtraurig über diese Information, aber haben gesagt, okay, wenn das so ist, dann müssen wir damit umgehen lernen. Ich habe in dieser Zeit zufällig diesen Patienten öfters betreut und wir haben natürlich dann die Therapien schrittweise beendet. Es war ein relativ junger Mann, das heißt die Organe waren zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht so schlecht. Der Sterbeprozess hat doch einige Tage gedauert. Und an dem Tag, wo es dann zu einer massiven Verschlechterung gekommen ist, hat der Monitor quasi im Zimmer alarmiert, 3-Sterne-Alarm, Blutdruck geht runter, Herzdruck geht runter. Auf einmal werden die Angehörigen munter, Schrecken hoch. Ganz klar, es war vorher alles ruhig. Und dann auf einmal gibt es einen 3-Sterne, einen lauten Alarm mit blinkenden Geräuschen auf der Station. Es kommt Arzt, Pflegeperson herein. Ich habe ihnen dann mitgeteilt, es ist jetzt bald soweit. In dem Moment nimmt mich der Bruder, geht mit mir aus dem Zimmer heraus, zieht mich fast heraus, greift in die Tasche hinein und gibt mir 1000 Euro in die Hand. Und sagt, verhindere, dass mein Bruder jetzt stirbt. Ich war im ersten Moment perplex. Ich hatte nie die Tendenz, das einzustecken. Es wurde mir in die Tasche gesteckt. Ich habe natürlich das Geld wieder zurückgegeben, habe gesagt, es tut mir leid, wir können jetzt nichts mehr machen. Dieser Prozess ist jetzt unumkehrbar. Wir haben darüber geredet. Aber wir reden gern noch einmal. Ich gebe ihm das Geld zurück. Er steckt mir das wieder in die Tasche. und sagt, nein, verhindere das jetzt auch, einen Tag noch. Er sagt, ich kann das nicht mehr verhindern. Das geht nicht. Er hat leider eine so schwere Erkrankung, damit kann keiner jetzt überleben. Wir sind einfach diesen Weg jetzt viel zu weit gegangen. Also das Geld ging einige Minuten hin und her. So oft hatte ich noch nie 1000 Euro in den Händen. Dachte mir auch nie, dass ich im Spital mal so viel Geld bekomme durch meine Tätigkeit. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das normale Gespräch, das nützt in dieser Situation nicht. Der Angehörige ist in einer Ausnahmesituation drinnen. Ich habe dann nur eine Frage gestellt und habe ihm die Frage gestellt, wollen wir jetzt hier noch 10 Minuten das Geld hin und her schieben oder wollen wir jetzt die letzten Minuten gemeinsam mit ihrem Bruder verbringen und ihn gemeinsam begleiten auf diesen letzten Weg? Das ist der letzte Weg, den Sie gehen können mit ihm. Das dürfte die Initialzündung gewesen sein. Er ist hineingestürmt und hat sich zu seinem Bruder hingestellt und wir haben dann alle gemeinsam den Bruder noch die letzten 10 Minuten begleiten können. Und es ist alles relativ ruhig und problemlos dann eigentlich abgelaufen. Und die 1000 Euro habe ich nicht. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Ja, weil im Titel die Rolle steht und bei diesen zwei Geschichten habe ich mir überlegt, welche Rollen können wir jetzt diesen Angehörigen ja zuordnen. Es gibt ganz unterschiedliche Rollen, wahrscheinlich viel mehr als was ich jetzt mitgebracht habe. Aber eine Rolle ist zum Beispiel, dass man dann einfach aktiv werden muss. Ja, den Chef oder die Chefin dann einfach sein. Versuchen, Entscheidungen zu treffen, obwohl sie eigentlich nicht gefragt worden sind um eine Entscheidung. Wir wollten den mutmaßlichen Patientenwillen erfahren. Aber sie haben das Bedürfnis, aktiv zu werden und zu entscheiden. Also die Rolle des Chefs oder der Chefin ist eine recht häufige. Eine, die nicht so häufig ist, aber doch immer wieder vorkommt, ist die Rolle des Rechtsanwaltes oder der Rechtsanwältin. Ja? Die dann wirklich einfach sagen, ihr müsst, das ist ein Recht und so weiter. Ja? Wir haben verschiedenste Nuancen immer wieder auf diesen Stationen. Ja? Die Angehörigen sind natürlich in der Situation komplett überfordert, gerade auf der Intensivstation. Das ist kein normales Krankenhaussetting, das kann man sich so nicht vorstellen, wenn man einen Menschen auf der Intensivstation einfach so sieht. Also die versuchen hier wirklich mit Drohungen, mit Androhungen einfach etwas zu erreichen. Eine andere Rolle, die ich meiner Meinung nach gefunden habe, ist eher eine sehr passive Rolle, wo einfach mit Hoffnung versucht wird, über diese ganze Situation hinwegzukommen. Ja? Also die versuchen nicht irgendwas zu erreichen, sondern die stehen einfach dabei, nehmen das hin, hoffen und machen eigentlich gar nichts. Also das sind verschiedenste Rollen, weil das ja auch im Titel irgendwie so gefordert wird oder gefordert worden ist, welche Rollen wir zuordnen können. Das sind so die häufigsten Rollen, die wir auf der Intensivstation immer erleben. Die Frage ist jetzt, helfen uns diese Rollen? Hilft uns das, wenn wir einen Chefin oder einen Rechtsanwalt haben? Können wir da mehr Informationen jetzt für uns herausholen oder nicht? Wie so oft im Leben ist es nicht mit einem Ja und mit einem Nein zu beantworten. Es kann oft einmal gut funktionieren. Es muss uns, glaube ich, bewusst sein, dass wir diese Rollen erkennen, dass wir dann auch sehr professionell damit umgehen. Es hat nicht wirklich was Persönliches mit mir zu tun, sondern mit der Situation selbst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert sind. Diese drei Situationen, die Geschichten, was ich erzählt habe, sind natürlich Ausnahmesituationen. Das kommt in der Regel nicht so oft vor, aber wie gesagt, man muss mit allem rechnen, mit Angehörigen. Und wir wissen heute aus der Pflegeforschung, dass Angehörige und Intensivstationen, das ist sowieso immer sehr ein ambivalentes Thema, dass die sehr, sehr viel Betreuung bedürfen. Die sind schwer belastet durch diese Situation. Eigentlich haben wir nicht nur den Intensivpatienten zu betreuen, sondern wir haben auch die Betreuung von den Angehörigen. Deswegen habe ich auch immer bei mir bezeichnet, in meinen Fortbildungen oder anderen Sachen, was ich geschrieben habe, dass wir die angehörigenorientierte Intensivstation sind. Der Patient wird optimal versorgt, ja? Aber die Angehörigen werden oft einmal vergessen. Und da sagen wir aber von Erwachsenen bis zu den Kindern geht das. Auch Kinder können auf eine Intensivstation, sind Besucher. Darf man nicht vergessen. Also das ganze Familiengefüge gerät durcheinander, deswegen sind auch die Gedankengänge, die Informationen, die Fragen, die was wir oft stellen, kommen oft einmal gar nicht so an. Die brauchen sehr viel Information. Die brauchen sehr viel Geduld für ein Gespräch. Das heißt, wir müssen sehr obachtig sein, bei der Kommunikation sehr genau hinhören, aktiv sein, fragen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich mir hier Zeit nehme, den mutmaßlichen Patientenwillen zu erfragen, dass ich hier die Information bekomme, die was ich brauche. Und ich muss natürlich auch standhaft sein. Ich muss mir auch meine eigenen Werte jetzt als Person oder auch als Krankenpflegeperson auch bewusst sein. Ich hätte das Geld nehmen können. Ich denke öfters noch darüber nach. Es wäre viel einfacher, wenn wir sagen, okay, wir kennen jetzt diese Rollen, wir können das in Schemata vielleicht einteilen, so wie wir in der Medizin oft irgendwelche Sachen, Werte haben und dann machen wir dieses oder jenes. Könnte man genauso gut sagen, als wenn wir jetzt eine Chefin als Angehörige haben, ja, dann machen wir natürlich genau das, was die jetzt will. Wenn jetzt der Rechtsanwalt daherkommt und sagt, ihr müsst alles machen, ansonsten gibt es eine Klage, ja, dann machen wir alles. Intensivmedizinisch, intensivpflegerisch können wir Menschen heute sehr lange am Leben erhalten, wenn man das jetzt als Leben bezeichnen möchte. Da kommen wir ganz wieder in eine andere Diskussion hinein. Aber wir können da sehr viel machen. Wir haben sehr viele Geräte. Covid hat uns da auch noch sehr viel gelehrt, was wir noch alles machen können, was wir vorher gar nicht wussten. Ja? Aber ist es so? Oder stellen wir uns hin und sind auch Priester. Wir hoffen mit den Angehörigen und machen nichts, außer das, was zu machen ist. Es wäre sehr viel einfacher. Sind wir aber damit glücklicher? Ich glaube, auf Dauer gesehen wird uns das jetzt irgendwo hintreiben, wo wir wahrscheinlich nicht hinwollen. Ich glaube, wenn man in diesem Beruf tätig ist, sich mit Angehörigen, mit Menschen auseinandersetzt, die zu 100% von dir abhängig sind, dann möchtest du auch das Bestmögliche für den Patienten auch tun und für den Angehörigen. Der Angehörige ist ein Teil des Behandlungskonzeptes, definitiv, und als Ressource. Und diese Geschichten, die was ich hier erzählt habe, die extrem natürlich sind, aber regen uns dann in der Praxis dann auch immer wieder an, kritisch nachzudenken. Machen wir das jetzt noch richtig? Ist das jetzt auch noch in der gesetzlichen Norm drinnen? Ich überprüfe meine eigene Moralität, wenn ich das, die 1000 Euro wieder hernehme. War das richtig, wie ich das gemacht habe? Ich habe dann mit vielen anderen Kollegen das auch nachbesprochen, eine Supervision im Aufenthaltsraum mit Kaffee. Jeder wäre anders damit umgegangen, aber auf solche Sachen wirst du nicht vorbereitet auch in der Ausbildung. Auch Ethikberatung hätte mir in der Situation jetzt nichts geholfen. Das ist eine angewandte Ethik jetzt. Auf das wirst du nicht vorbereitet. Aber wichtig ist, dass du einfach dann darüber nachdenkst, über diese Sachen. Wir haben heute sehr viel über Theorie, schöne Begrifflichkeiten, Ausformulierungen, Gedanken gehört, die sind alles wichtig. Nur in der Praxis manchmal hast du nicht die Zeit, dass du so schnell einfach das aus dem Hut zauberst. Da geht sehr viel aus Erfahrung, da geht sehr viel aus der Intuition heraus. Aber wichtig ist, dass man dann nachher kritisch reflektiert darüber. Und manche Sachen stehen natürlich auch im Widerspruch, das haben wir heute, glaube ich, schon öfters gehört. Weil wir können Patienten natürlich lange am Leben erhalten. Schaden wir ihm dann? Der liegt schon da, der hat schon in jeder Körperöffnung einen Schlauch. Oder ist es ungerecht, dass der noch behandelt wird und vielleicht nur mehr 1% Chance hat und da vor der Tür steht wer, der hätte vielleicht schon 5% Chance. Ja, also hier sind wir in einem sehr Spannungsfeld und wir haben oft nachher nicht die Zeit, einfach lange darüber nachzudenken, um zu einer Entscheidung zu kommen. Die Frage war, ich weiß, was meine Mutter will. Ich glaube nicht, dass Angehörige oder wir diese Frage dann immer alle zu 100% beantworten können. Wir können in die Nähe kommen, ja, wenn wir zu einer Entscheidung kommen, dass wir in die Nähe kommen, dass das eine Entscheidung ist, die vielleicht der Patient auch so getroffen hat. Ich glaube, das muss einem bewusst sein, dass wir hier keine 100% erreichen werden. Aber wenn wir uns bemühen, so weit wie möglich zu den 100% in die Nähe kommen, dann hilft es. Und es ist immer eine multidisziplinäre Sache, so eine Entscheidung. Wir brauchen jede Information, sei es Patientenverfügung, sei es Vorsorgevollmacht, sei es der mutmaßliche Patientenwille. Auch wenn ich 4 Kinder habe und 4 verschiedene Meinungen habe, dann muss ich einfach mehr nachfragen. Dann muss ich aktiv in die Kommunikation hineingehen und vielleicht auch mit den Geschwistern gemeinsam und nicht einzeln den Willen erfragen. Man weiß nicht, was in einer Familie oft abgelaufen ist. Wir müssen hier sehr, sehr kritisch auch sein gegenüber den Angehörigen, die Informationen, was wir bekommen. Auch das muss man schon mit eindenken. Und deswegen meine ich, man muss wachsam und obachtig sein, was für Informationen man bekommt und wie man die in das System, in die Entscheidung mit einfließen lassen kann. Also Angehörige sind eine Informationsquelle. Ja, und wenn wir ungefähr in diese Richtung kommen, dass wir eine Entscheidung für den Patienten treffen, egal in welche Richtung es geht, jetzt eine End-of-Life-Decision oder wir machen auch noch weiter, wenn wir uns da bemühen, alle Ressourcen zu nutzen, dann ist es, glaube ich, und wir reflektieren regelmäßig über das, was wir machen, dann ist es, glaube ich, möglich, dass wir eine gute Betreuung oder gute Entscheidungen für unsere Patienten treffen können, die selber keine Entscheidungen mehr treffen können. Danke für die Aufmerksamkeit.